Der neue UFO-Bericht von Arrow, der Forschungsbehörde der US-Regierung, ist draußen und er hinterlässt mal wieder mehr Fragen als Antworten. Was steht drin? Darüber reden wir gleich. Außerdem, auch die NASA hat einen Bericht über ihre unabhängige UAP-Forschung veröffentlicht und der zeigt, es wird keine unabhängige UFO-Forschung der NASA geben. Die Alien-Leichen aus dem mexikanischen Kongress überschatten alles andere Wichtige, was dort besprochen worden ist. Darum müssen wir darüber reden, ausführlich. Die Rand Corporation hat eine interessante Studie über UFOs verfasst. Vor allem aber reden wir darüber, was es Neues vom UFO-Whistleblower David Grush gibt. Und wir reden dazu mit dem New York Times-Journalist Ralph Blumenthal, der die Story veröffentlicht hat. Und auch von Orsat gibt es was Neues. Der frühere Leiter des geheimen Forschungsprogramms bestätigt die Aussagen von David Grush. Und in Spanien werden Stützpunkte des Militärs immer wieder von unheimlichen Fluggeräten heimgesucht. Über all das und mehr reden wir jetzt in Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit derzeit zurollt. Ich bin viel unterwegs gewesen, ich habe mit vielen interessanten Leuten gesprochen, ich habe nicht in jeder Woche ein Video gemacht, aber im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ihr könnt euch freuen auf eine wahnsinnig spannende Sendung und vor allem könnt ihr euch freuen auf ihn, den sensationellen Dirk Pohlmann.
So. Ja, also ich hoffe, wir haben einen Haufen Holz zu bieten in dieser Sendung und ich hoffe, wir verlaufen uns nicht. In dem Interview kam ja auch vor, Wilderness of Mirrors, ein wunderbarer Ausdruck, also dass sozusagen die Suche im Spiegelkabinett. Das hat mir jemand beschrieben, wenn jemand den James Bond kennt, der Mann mit dem goldenen Colt, da ist das nochmal sozusagen dramaturgisch aufgenommen worden und das ist es tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal erleben darf, gell?
Ja, das wird erst noch richtig spannend alles. Und eine der spannendsten Sachen ist ja das neue Buch von Lakatsky. Aber ja, auch vor allem die Frage, was steht eigentlich mit der Enthüllung dieser UFOs noch so alles auf dem Spiel, mit der Enthüllung dieses Absturz- und Bergungsprogramms? Und dazu hat Ralph Blumenthal von der New York Times, der diese David Grush Story ja enthüllt hat, ganz interessante Ansichten. Dazu reden wir dann später noch. Aber jetzt kommen wir erstmal zu diesem Bericht hier. Taufrisch aus der Presse, hätte ich fast gesagt, ist hier der neue UFO-Bericht oder UAP-Bericht von Arrow, beziehungsweise genauer gesagt dem Direktor der Nationalen Geheimdienste und dem Department of Defense. Cleared for open publication steht hier vom DOPSER Department Büro für Vorveröffentlichung und Sicherheitsüberprüfung. Und deswegen hat er auch nur 14 Seiten. Abgesehen davon, die haben es nicht mal für nötig gehalten, eine Textversion davon hochzuladen. Sie haben tatsächlich ein eingescanntes PDF, was man erstmal selber Text erkennen muss, hochgeladen, was ein bisschen komisch ist. Also das erleichtert jedenfalls nicht gerade die Analyse. Aber so wie ich dich kenne, Dirk, hast du ja, als du das gefunden hast, dich sofort in deinen Ohrensessel gesetzt, mit den Ohren geschlackert und das Ding gelesen und dein Puls ist wahrscheinlich immer noch auf 180 nach all den riesigen Enthüllungen, die du da drin erfahren hast, richtig?
Ja, wunderbar. Also ich fühle mich eher wie die 200 Jahre alte Schildkröte, die schon alles gesehen hat. I was completely underwhelmed, sagt man so schön im Englischen. Also ich war wenig beeindruckt, ja. Ich fand's außerordentlich dünn. Also wenn wir das vergleichen mit den anderen Sachen, zum Beispiel mit Lakatsky, den Aussagen von Lakatsky, den Aussagen von Ralph Blumenthal, so sind wir hier auf einem Stand, wie soll ich das nennen, der 70er Jahre. Also sie sagen, ja, wir haben Sichtungen und sie beschreiben, das ist ein sehr kurzer Zeitraum von 31. August, also de facto September bis zum 30. April, also 9 bis 4. Das sind ja gerade mal 7 Monate, die da drin sind. Und da haben sie eben 801 Fälle insgesamt. Sie haben ein paar Fälle von früher mit dazugenommen, die vorher nicht drin waren. Aber sie kommen zu dem Ergebnis, dass die meisten Sachen sich erklären lassen. Und dass auch die Sachen, die mit neuen Sensoren aufgenommen wird, dass es da Fehler geben kann, also Probleme mit der technischen Ausstattung, die Artefakte produziert. Und dann haben sie gezeigt, ja, sie sagen, es ist an allen Ecken besser geworden mit den Berichten. Also man arbeitet enger zusammen. Es gibt mehr Berichte, die vom Zivilen jetzt dazukommen. Ein Großteil, sie haben das so beschrieben, dass die meisten Sichtungen über militärischen Anlagen und in den militärischen Sperrgebieten auftauchen, was damit zusammenhängt, dass die überwacht werden. Seit auch mit zivilen Piloten darüber geredet werden kann, wird der Anteil dieser Sichtung wird größer, sodass sie davon ausgehen, dass das prozentual sich verschieben wird. Und dann haben sie einige Sachen, die den Spiegel sehr gefallen werden, wenn sie zum Beispiel sagen, dass basierend auf der Fähigkeit, die jetzigen Fälle aufzuklären, wird, wenn die Datensicherheit erhöht werden kann, die unidentifizierten und angeblich anomalen Naturen einiger, die anomale Natur einiger UAP-Sichtungen wird sich auflösen in gewöhnliche Phänomene, gut erklärbare Phänomene, und sie wird signifikant die Anzahl der UAP-Sichtungen verringern. Das ist war noch nie anders. Wir hatten ja immer, sage ich mal, irgendwas zwischen 2 und 5% oder vielleicht auch ein bisschen mehr von extrem interessanten Fällen in einem großen See von Falschsichtungen, also die berühmten Lichter und solche Geschichten. Ja, und dann geht's darunter. In einem Teil wird ewig aufgeführt, wer hier alles mitgemacht hat. Also jede Behörde ist jetzt mit dabei. Und das war's eigentlich. Ja, also ich habe nichts dabei gefunden, was mich, es steht zum Beispiel auch drin, dass im Zeitraum nicht festgestellt werden konnte, dass es Auswirkungen auf die Menschen gab. Also keine biologischen, medizinischen Auswirkungen, von denen wir ja mit Colm Kelleher wissen, dass das genau eines der Faktoren ist, wo die Untersuchungen mit angefangen haben. Also das ist ein merkwürdiger Bericht für mich.
Ja, mich nicht rein. Aber guck mal, die haben doch hier diese wunderschönen Tortengrafiken. Hier oben sehen wir die Anzahl. Genau, ja, doch, komm, das bringt ein bisschen Farbe ins Spiel. Ja, du bist das ist doch so gemein, was du sagst über den tollen Bericht. Guck doch mal hier, diese tolle Tortengrafik. Sagen Sie, Sie wissen in mehr als der Hälfte der berichteten UAP-Erscheinungsformen nicht, wie die Erscheinungsform ist. Mhm. Das ist doch eine ganz wichtige Information. Und hier sehen wir über die berichteten Lichter, immerhin 79% sind keine Lichter. Das ist doch eine ganz wichtige Information, oder?
Nee, also ich meine, gefragt, zu was diese Seite? Da habe ich gedacht, das ist verschwendeter Platz, ja. Das ist wirklich grottig, ja.
Ja, dann
abgesehen haben Sie davon, Sie kommen hier mit Ihren Daten. Das ist ja das, was wir bei der NASA gehört haben. Wenn wir bessere Daten haben, haben wir auch bessere Ergebnisse. Das ist auch so ein tibetanische Gebetsmühle, die Sie vor sich hertragen.
Dann haben wir hier noch mal so ähnliche Grafiken haben wir schon mal gesehen in dem, in der Folie, die Sean Kirkpatrick gezeigt hat bei der NASA und vor dem US-Kongress. Das sehen wir, hier sind also die meisten, die Flughöhen, wo die Flugzeuge so fliegen. Die meisten wären wohl in 20.000 Fuß Höhe gesehen. Also hier in der gewöhnlichen, da wo die Sensoren sind. Und hier sieht man die Hotspots, zu denen sie aber auch nichts weiter gesagt haben irgendwie, ne? Also sie, so wie ich das verstanden habe, gehen sie nicht weiter darauf ein, warum das dort fokussiert ist, nur dass eben der Collection Bias sozusagen, also da, wo wir unsere Sensoren haben, da taucht es auf.
Genau.
Aber ist ja schon, also heißt das ist eben das Komische, heißt das, die Amerikaner haben nur in Äquatornähe ihre Sensoren. Also das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich davon zu halten habe, aber jedenfalls sagen sie ja hier auch, immerhin 2-4% der Fälle sind wirklich anormal und erfordern eine weitere Analyse. Und die meisten Fälle kommen aus geschützten militärischen Luftraum oder beschränkten militärischen Luftraum.
Ja. Restricted Airspace heißt das.
Genau, weil dort die Sensoren sind, die sie haben. Aber es gibt auch immer mehr zivile Pilotenmeldungen, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Es gäbe keine schädlichen Gesundheitseffekte. Und sie sagen, dahin heißt es aber in dem Bericht, dass der Direktor der nationalen Geheimdienste und das Verteidigungsministerium erkennen an, dass gesundheitliche Auswirkungen jederzeit nach einem Ereignis auftreten können. Und darum verfolgen sie das und haben auch bis jetzt nichts gefunden. Aber zu diesen 2-4% der anomalen Fälle sagen sie, dass einige UAP-Berichte Objekte beschreiben, die potenziell eine oder mehrere besorgniserregende Leistungseigenschaften aufwiesen, wie zum Beispiel Hochgeschwindigkeit, hohe Geschwindigkeiten oder ungewöhnliche Manövrierfähigkeit. Aber kein Bericht hätte auf eine gefährliche Nähe zu Flugzeugen hingedeutet. Und das ist, aber auch das ist, würde ich sagen,
2004, wenn wir
an die, genau. Und es gibt ja auch Ryan Graves hat ja nun auch gesagt, während der Anhörung mit David Grush hat er gesagt, dieses Objekt ist genau in dem Vektor, genau in der Flughöhe und genau dort geflogen, wo die Flugzeuge in diesen Trainingsbereich reinfliegen. Und sie sind dem so nahe gekommen, so gefährlich nahe gekommen, dass diese zwei Jets sich aufteilen mussten, um da dran vorbeizufliegen, weil in der Mitte diese Kugel und dieser Würfel war. Also das sehen wir und auch was diese gesundheitlichen Auswirkungen angeht. Ich meine, da habe ich ja nur wirklich schon viele Interviews dazu gemacht, unter anderem mit Colin Kenner, den du erwähnt hast.
Du musst vorsichtig sein, weil die machen das, was wir eigentlich sehen können aus diesem Bericht ist, dass die Sprache nicht zur Erklärung benutzt wird, sondern um zu verschleiern. Also das heißt, sie weisen ja darauf hin, es geht nur um Dinge, die in der Dauer, im Berichtszeitraum, deswegen sagte ich, diese 9 Monate stattgefunden haben, was sozusagen nicht besonders hilfreich ist, man müsste dann sagen, ganz klar, es ist nur eine temporäre Geschichte, von der wir hier reden, was von den ganzen Phänomenen, die wir kennen, in dieser Zeit aufgetaucht ist. Und das ist, kommt ja in einem anderen Interview, auch bei Ralf Blumenthal, wo wir nachher drüber reden werden noch, dass man quasi wie Bibelexegese betreiben muss, weil sie die Tatsachen hinter den Worten verstecken. Und das ist hier auch damit gemacht worden. Das heißt, wir wissen aus den Schilderungen der Navy-Piloten, dass es fast Zusammenstöße gegeben hat mit diesen Objekten. Wir wissen von Schädigungen, also nachweisbar über bildgebende Verfahren im Gehirn. Und das wird hier aber so, also wenn man jetzt beim Spiegel ist, dann kann man das lesen und kann sagen, ja, die haben ja gesagt, das gibt's gar nicht. Ja? So. Und dann
es kann gibt man vor sagen, allem, ja, es gibt den UFO-Rentner John Burroughs, den Militärpolizist, der im Rendlesham Forest von einem Licht umhüllt wurde, das von dem UFO abgestrahlt wurde und danach gesundheitliche Schäden davongetragen hat, die so krass waren, dass er inzwischen eine Invalidenrente von der US-Regierung zugesprochen bekommen hat.
Und das aber ist nicht im Zeitraum September bis April 2000.
Nein, das war ein kleines bisschen eher, das stimmt, ja. Also, man hat wirklich den Eindruck, die Geheimhaltung und die Verschleierung der wirklich wichtigen Informationen ist noch stärker geworden, habe ich den Eindruck, ja. Und wenn es nicht durch solche Whistleblower wäre wie David Grush oder Luis Elizondo, würden wir gar nicht erfahren, was die da tatsächlich in ihren, was es da tatsächlich gibt oder erahnen, besser gesagt, was es da gibt. Denn sie machen ja bis jetzt nur Andeutungen.
Es erinnert mich an so eine Militärband, die tram daram daram auftaucht und dann kommt ein Zauberer und zieht aus dem Huch so ein großes Plastikkaninchen.
Ja, genau. Gut, also sehr viel mehr brauchen wir über den Arrow-Bericht nicht zu sagen. Lass uns mal übergehen zum NASA-Bericht, denn der war ja nun noch viel schöner und farbiger. Und den habe ich hier auch gleich irgendwo. Hier ist dieser tolle NASA-Bericht. Aber vielleicht sollte ich lieber diese spannende und aufregende Pressekonferenz zeigen, die so spannend und aufregend war, dass wir beide, die wir das gesehen hatten, Probleme hatten, wach zu bleiben. Ne? Also mir ging es jedenfalls so, es war wirklich eine sehr strunzkonservative Zettelableseveranstaltung. Bei der die NASA immer wieder betont hat, wie transparent und offen sie mit dem Thema umgehen. Und das ist jetzt, was sie hier gerade vorstellen. Diese Leute, hier sehen wir, der Mann, der gerade spricht, das ist übrigens der NASA-Direktor Bill Nelson.
Von dem ich viel mehr erwartet hatte, weil er ja eigentlich erstmal als neuer Besen kam. Aber eigentlich kann man auch das ganz knapp zusammenfassen. Sie sagen, wir gehen ganz offen und transparent damit um. Wir wissen aber nicht, ob die anderen das auch tun.
So, und die Sache mit dem NASA-Bericht, den möchte ich hier nochmal zeigen, kurz, auch wenn das so aufregend ist, die Pressekonferenz, dass ich kaum meinen Finger hier wegkriege dieser UAP-Bericht der NASA und ein 36-seitiger Bericht des unabhängigen Studienteams, so heißt es hier. Und so wurde das ja auch immer am Anfang verkauft, als die unabhängige Studie. Die NASA wird unabhängig vom Pentagon eine unabhängige UAP-Studie durchführen und wird uns ganz transparent darüber informieren. Und was aber jetzt eigentlich rausgekommen ist bei diesem Bericht, ist was ganz anderes. Nämlich die Beobachtungssatelliten der NASA die die Erde beobachten, die haben gar nicht die nötige Bildauflösung, die Sensoren, um diese relativ kleinen UAPs zu erfassen. Die sind ja laut Arrow nur 1 bis 4 Meter groß, ja. Wobei natürlich, was Arrow da sagt, das muss man auch mit diesen Körnchen Salz genießen, denn es gibt ja nun einen Haufen anderer Sichtungen von Objekten, die viel größer sind, die Arrow hier gar nicht so in den Fokus gestellt hat. Aber gut, jedenfalls sagen sie dem
Bericht... Wir haben militärische Satelliten, die in der Lage sind, eine Zeitungsschlagzeile abzubilden. Ja, also das ist auch wieder sehr um die Ecke, ja, weil die NASA ist gar nicht gut ausgestattet. Sie ist zwar interessant, weil sie zum Beispiel Weltraumstation ja hat, also das heißt im nahen Erdorbit, aber die besseren Satelliten hat die NRO, ja. Da gibt es ganz andere, das unterliegt natürlich der Geheimhaltung, wie groß die Auflösung ist, aber das kann man, woher habe ich das? Aus Büchern im Zusammenhang mit, als die SR-71 abgeschafft wurde, was damals die Fähigkeiten waren. Gehen wir mal davon aus, dass das nicht weniger geworden ist. Also das ist auch, also ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das ist so eine Art Nebelwerferei. Also das heißt, man muss selber etwas wissen, damit man interpretieren kann, was die Aussagen von denen zu bedeuten haben. Sie bedeuten eigentlich nur, dass man, wie gesagt, diese Militärband ankommt und sagt, Tschingdarasabum, wir sind jetzt hart am Arbeiten an diesem Thema, aber Subtext, Kleingedrucktes, wir haben gar nicht die elektrische, elektronische und mechanische Ausrüstung dafür.
Genau, wir haben gar nichts dazu. Sie sagen, und da wir nichts haben, können wir aber nur im Rahmen des regierungsübergreifenden Gesamtbemühung der Regierung das Thema zu erforschen tätig werden. Also mit anderen Worten, die NASA wird ein kleines Rädchen im Getriebe dieses regierungsumspannenden UFO-Projekts. Und das wird geleitet von wem? Nicht von der NASA, sondern von Arrow im Pentagon. Und was Arrow unter Informationsfreiheit und Transparenz versteht, das haben wir ja jetzt gerade wieder gesehen in diesem Bericht. Also was auch immer da die NASA transparent und unabhängig veröffentlicht, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die haben ja auch gar keinen Zugriff auf klassifizierte Daten. Also die können ja nur offizielle Open-Source-Daten verwenden, die sie selber haben oder aus anderen öffentlichen Quellen bekommen. Aber sie haben nichts, was sie, sie können überhaupt nichts sagen. Das Gesamtbild aus allen Daten, auch die NASA bringt ja die meteorologischen Daten zu Arrow und so. Das Gesamtbild über die UFOs, das Lagebild, das wird dann bei Arrow zusammengesetzt und nicht bei der NASA. Aber die NASA tut so, als wären sie jetzt das neue, unabhängige, transparente UFO-Forschungsteam. Und lustig finde ich auch, dass sie da gesagt haben, sie wollen künstliche Intelligenz einsetzen und vielleicht können sie damit dann UFOs besser in riesigen Datenmengen erkennen. Aber das ist keine schlechte Idee, aber weil die Chinesen machen das ja auch schon seit langer Zeit mit ihrem staatlichen UFO-Forschungsprogramm. Aber es ist ja rausgekommen durch diese freigegebene Akte vom National Reconnaissance Office, also dieses Satellitengeheimdienstes der USA, dass die sowas schon längst am Start haben. Und zwar haben sie das auch schon eingesetzt, um ein UFO zu lokalisieren und zu beschreiben. Also das heißt, die brauchen das nicht, was die NASA dort hat mit ihren alten, schlechten Satelliten und so. Also ich bin, ja, und dann natürlich, was ich auch wirklich sehr tragisch fand, war, wie der Bill Nelson hier angesprochen worden ist auf David Grush und seine Enthüllungen. Und da hat Bill Nelson gesagt, dass... Also er hat sozusagen die Enthüllungen von David Grush reduziert auf pures Hörensagen. Ja, er hat gesagt, ja, also wenn ich das richtig erinnere, dann hat der Grush gesagt, er hat da einen Freund, der hat mal gehört, wo die UFOs sind, und dann hat er einen anderen Freund, der ihm gesagt hat, wo die Aliens sind, und nichts Genaues weiß man nicht, ja. Also das fand ich schon, muss ich sagen, ganz schön schwach von Bill Nelson. Und auch, dass sie auch den Namen des Forschungsdirektors der NASA, also nicht des Forschungs-, sondern des Leiters der UAP-Studie, die sie jetzt machen wollen, gar nicht verraten wollten während dieser Pressekonferenz, ist, finde ich, mindestens ein PR-Fiasko, aber eigentlich, also von der Transparenz ist es da nicht weit her, ja. Also.
Das Gesamtbild ist klar. Ich glaube, dass, abgesehen von Arrow, bei Ralf Blumenthaler hatte, das fand ich lustig, hat gesagt, er hat versucht, eine Kontaktadresse zu finden auf der Webseite und man findet keine.
Nee,
also, genau. Meldet die UFO-Sichtung, aber ich weiß gar nicht wohin, ja. Bei der Eisdiele oder bei der Parkuhr, das ist die Frage.
Genau. Also, damit wären wir zum Schluss. Gibt es nicht viel mehr zu sagen zur NASA. Und dann reden wir aber jetzt mal über das nächste Thema. Und zwar über diese Alien-Leichen in Mexiko. Das ist ja ein Thema, das hat weltweit für Furore gesorgt. Nur noch mal zur Erinnerung, das hier ist es, um was es geht. Ich glaube, wann war es? Am 26. September, da wurden sie hier enthüllt im mexikanischen Kongress, während am 12. September, Entschuldigung, während einer öffentlichen Anhörung im Parlament von Mexiko. Und in diesen Kisten befinden sich also laut Aussage von Jaime Maussan, diesem Journalisten, der eine große Nummer ist in Lateinamerika, nicht nur in Mexiko und auch in den USA, getrocknete Körper von nichtmenschlichen Wesen, die ganz bestimmte Eigenschaften hätten, und dann traten da noch Wissenschaftler auf. Ich zeig mal hier nochmal diese Leichen. Wir haben das ganze Ding.
Mumien.
Naja, Mumien, sie waren nicht eingewickelt. Sie waren vertrocknet, weil sie aufgrund der besonderen Umstände vor Ort
angeblich. Mumifiziert, sagen wir so, in den
genau.
Kieselgur.
Und ich hatte damals diese ganze Sache komplett drüber gedolmetscht, weil ich genau wissen wollte, was sagen die da eigentlich. Und ich war schon ganz schön beeindruckt von den wissenschaftlichen Ergebnissen, die dort gezeigt worden sind, von der DNA-Analyse, die zeigt, dass das also nicht menschlich ist, von dem Alter, die C14-Methode und so weiter und so fort. Aber es gab auch viel Widerspruch und Gegenwind, und ich habe dazu die Gelegenheit beim Schoffe gepackt, als ich jetzt neulich den Ufology World Congress in Barcelona moderiert habe. 3 Tage auf Spanisch. Das war etwas anstrengend. Da habe ich die Gelegenheit genutzt, Josep Guijarro zu befragen. Das ist auch ein Kollege von mir. Er ist auch Mitglied in der Internationalen Koalition für Extraterrestrische Forschung. Er ist auch vor allem ein Journalist, so wie ich, und macht eigentlich genau das, was ich mache in Spanien. Und hat sich sehr mit den, also schon seit Jahren beschäftigt er sich mit diesen Enthüllungen über solche Körper, die von Jaime Maussan und aus dieser Ecke kommen. Und er also ist wirklich ein Kenner der Materie, und ich habe ihn mal gefragt, was er davon hält. Und hier ist mein Interview dazu. Bitteschön.
Es ist offensichtlich, dass es sich um Fälschungen handelt. Aber ich muss sagen, dass es sehr gut gemachte Fälschungen sind. Jemand hat sich die Mühe gemacht, Knochen von verschiedenen Tierarten und Menschen zusammenzusetzen. Er hat sie auf den Kopf gestellt, eine ganze Geschichte daraus gemacht, kleine Eier hineingelegt und Metalle eingefügt. Und das ist etwas, bei dem wir uns fragen müssen, ob die Schatzgräber, die diese Mumien für $80.000 an Gaia verkauft haben, dazu in der Lage sind oder nicht. Meiner Meinung nach ist das inszeniert. Ich weiß nicht von wem und was das Motiv ist, denn sie sind 2016 aufgetaucht, und der Versuch, sie mit dem aktuellen Offenlegungsprozess in Verbindung zu bringen, ist riskant. Aber ich habe den Eindruck, dass Maussan entweder aktiv an diesem Desinformationsprozess mitwirkt oder selbst Opfer der Desinformation ist.
Él es víctima de la propia desinformación. ¿Por qué digo esto? Voy a ser muy breve.
Warum sage ich das? Ich werde mich kurz fassen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit richtete sich auf das mexikanische Parlament, so wie am 26. Juli in den Vereinigten Staaten. Und anstatt über Gesetze, über UFOs, über Ryan Graves, über Sala, über viele andere, die daran beteiligt waren, zu reden, reden wir jetzt über Attrappen. Und das ist bezeichnend, denn es hat die Gesellschaft und die Teilnehmenden, die das Phänomen betrachten, gespalten. Und das kann nur den Interessen des Establishments dienen, denen, die alles so lange verheimlicht haben.
Also, es war eine Ablenkung, denkst du. Die Mumien, die 2017 präsentiert wurden, sind nicht die gleichen Mumien, die jetzt im Kongress gezeigt wurden, oder? Woher weißt du denn, dass auch die Mumien im Kongress Fälschungen sein müssen?
Weil sie demselben Modus operandi folgen.
Mossad brachte Maria zum ersten Ufology World Congress und er brachte die gleichen Studien mit, die er auch im Parlament präsentiert hat. Ich war nicht seiner Meinung. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Er hat mir einige Videos von dem Ort gezeigt, an dem diese Mumien entdeckt worden waren. Es war eine Höhle mit kleinen Hohlräumen. Man konnte daran kratzen, fast auf die gleiche Weise wie an den Steinen von Ica. Die Mumien konnten geborgen werden. Es gibt etwa 20 ähnliche Exemplare, die katalogisiert sind. Sie wurden zum Unica-Museum an der Universität von Ica gebracht und man begann mit der Analyse. Die Analysen, die von Flavio Estrada, einem Anthropologen, Archäologen und Forensiker, veröffentlicht wurden, ergaben, dass die Mumien aus Hunde- oder Lama-Stücken und prähispanischen Figuren hergestellt worden sein könnten. Auf unklare Art und Weise hat sich eine Produktionsfirma namens Gaia eingemischt. Zwei Exemplare werden nach Mexiko gebracht, die anderen bleiben in der Unica, weil es ein bürokratisches, rechtliches Problem gibt, Probleme mit der Universität. Am Ende haben sie zugestimmt, sie aufzunehmen. Es gab Finanzierungsprobleme an der Universität selbst. Ich glaube, dass Geld gezahlt wurde, um sie mitnehmen zu können. Auf unklare Art und Weise verlassen sie das Land, was illegal ist, und werden nach Mexiko gebracht. Und dort werden sie von Salce Benitez untersucht, einem Anthropologen der Marine. Er war derjenige, der bescheinigt hat, dass der berühmte Roswell-Astronaut ein Außerirdischer war. Obwohl er in Wirklichkeit ein Indianer war, ein Ureinwohner. Das konnten wir aus der Ferne herausfinden.
Aber eine Frage, vor kurzem wurde ja die Echtheit dieser Mumien überprüft, laut den Massenmedien, mit einem Tomographen und sie sagten, dass sie definitiv etwa 1000 Jahre alt sind und es sich definitiv nicht um Puppen handelt, sondern um Lebewesen aus einer Epoche.
Sí, definitivamente no son muñecos, son han sido seres vivos a una época.
Und sie sagten, alle Körperteile gehörten zu einem und demselben Körper.
Und das ist sehr interessant, was du da sagst.
Ja, und da frage ich mich halt, weil es war ja auch dieser Herr Salce Benitez daran beteiligt. Also, da frage ich mich, wie ist es möglich, dass eine Universität so eine offizielle Untersuchung macht?
Und das ist der springende Punkt. Es handelt sich nicht um offizielle Untersuchungen. Sie haben die Dienste der Universität im Rahmen eines privaten Vertrags in Anspruch genommen, um eine Kohlenstoff-14-Datierung durchzuführen. Aber ohne Zugang zu den Mumien. Sie bekamen eine Probe von 5 Gramm Gehirn und ein Stück Haut, das von einer prähispanischen Mumie stammen könnte. Es passt in die Antike. Sie bestätigten nur das Alter von 900 Jahren.
Das war die C14-Datierung. Aber was ist mit der Forschung mit dem Tomographen?
Sie wurden von Herrn Cruz de los Ríos gemacht, der im mexikanischen Parlament behauptete, sie seien Wesen aus anderen Welten.
En el Parlamento de México diciendo que eran seres de otros mundos, hay publicado un trabajo científico.
Es wurde eine wissenschaftliche Arbeit von ihm veröffentlicht, in der er das Gegenteil behauptet, nämlich, dass es zusammengesetzte Lamas seien. Das ist das Faszinierende daran. Ich war total baff, als ich diese wissenschaftliche Arbeit fand. Denn er sagt seinen Wissenschaftskollegen, dass es eine Fälschung ist und vor Weltpublikum, dass es authentisch ist.
Ja, soweit Josep Guijarro dazu. Und das komplette Video werden wir dann auch demnächst mal noch einstellen. Aber ich muss schon sagen, Dirk, also für mich ist es ja so, wenn ich jetzt als Journalist im mexikanischen Parlament so einen hochrangigen Wissenschaftler höre, der für die mexikanische Marine arbeitet und ganz lange schon dabei ist und dessen Ruf er eigentlich nach allem Anschein nach nicht gezweifelt werden kann, und der erzählt mir dann sowas und stellt mir Forschungsergebnisse vor, da kann ich jetzt aus westeuropäischer Sicht das wirkt auf mich jetzt erstmal sehr glaubwürdig. Da komme ich jetzt nicht einfach auf die Idee, dass es in Spanien, aber in Mexiko aber möglich wäre, dass solche Leute sich dorthin stellen mit dem Rang und mit dem Namen und eben doch Blödsinn erzählen.
Ja, also das, ich kann jetzt mal dazu sagen, mir ging es genauso wie dir. Ich habe das gesehen und war wirklich beeindruckt. Und zwar, ich war beeindruckt wegen der DNA-Geschichten. Also das heißt, die haben mir gesagt, die haben DNA-Proben genommen und haben die analysiert und haben festgestellt, dass es nicht biologische, menschliche, also irdische DNA ist, also nicht zuordnenbar irgendetwas, was jetzt der Kollege, wie heißt er, den du interviewt hast, ich habe den Namen
Josep Guijarro.
Guijarro. Der sagt ja wieder das, was eigentlich schon mal zu den Mumien gesagt wurde, nämlich, dass sie so zusammengekleistert sind. Also Knochen, die falsch rum eingepackt werden, dass die Gelenke fehlen. Und das ist in der Präsentation, die ich da gesehen habe, wurde das gesagt, dass das erstaunlich sei, wie das aufgebaut ist. Aber es sei eben nicht zusammengebaut. Aber nochmal die DNA. Und dann habe ich geguckt, okay, wie muss sowas machen? Da muss man die Probe entnehmen, am besten mit Zeugen oder am besten sogar noch öffentlich, ja. Und dann sollten verschiedene, also eine Probe und die aufteilen und verschiedenen Leuten analysieren lassen. Das wäre sauber. Und dann erfährt man aber, dass die Proben zugeschickt worden sind. Also die haben was bekommen, die wissen nicht mal genau, ob es tatsächlich Mumie, getrocknete Leiche, wie immer das jetzt nennen will, war. Und dann waren die, hier sind die drei Eier zu sehen, da wurde dann beschrieben, also von dem Kollegen, dass das metallische Objekte sind. Es sind ja, davon sind ja wahrscheinlich Computertomografien, würde ich das nennen, ja, was man sehen konnte. Das sind Röntgenaufnahmen, aber es geht ja noch in die Objekte rein. Also das, ich bin ein bisschen stutzig, was da drin ist. Also auf der einen Seite, wenn man mit so einer Behauptung kommt, muss man eigentlich aufmachen. Man muss sagen, bitte, wir laden verschiedene Kollegen weltweit ein, meldet euch bei uns und dann machen wir eine Auswahl, sodass wir zeigen können, dass wir hier etwas haben. Aber dem ist nicht so. Und der Kollege hat nochmal gesagt, es sieht eher nach einer Wiederholung des ersten, wie kann man das nennen, Betrug. Würdest du so weit gehen, Robert? Oder die Rolle von Monsant, der das jetzt halt zweimal macht, ist...
Naja, nicht er hat klar. Ja, da habe ich auch damals 2016 oder wann das war, einen Bericht drüber gemacht. Da hat Jaime Maussan in einem riesengroßen Konferenz, also ich glaube, es war eine Halle, eine Mega-Veranstaltung ausgerufen und hat gesagt, wir präsentieren jetzt hier den Beweis für das Alien von Roswell. Und es war eine riesengroße 3D-Lichtshow. Er hatte viele Experten eingeladen, auch aus Amerika. Unter anderem auch dieser Herr Benitez, der hier auch ausgesagt hat jetzt wieder im Kongress und der diese Geschichten mit der DNA erzählt hat. Und die haben alle möglichen wissenschaftlichen Meinungen abgegeben, dass ja schon die Form des Körpers und das Verhältnis im Vergleich zum Kopf darauf hindeutet, dass das Wesen in einer Atmosphäre mit niedriger Schwerkraft gelebt haben muss, etc. pp. Und so. Und das alles basierte auf nichts als auf einem Foto, auf einem Dia, das auf dem Dachboden von jemandem gefunden worden ist, der vielleicht mal was mit Roswell, mit Leuten mit Roswell gesprochen hat. Und in dem Foto war so eine kleine Schrifttafel, die war unscharf und schwer zu erkennen. Jaime Maussan hat behauptet, sie hätten zwei Jahre lang die besten Bildforensiker daran gesetzt, das Ding zu untersuchen und hätten es nicht geschafft, das zu entschlüsseln, was auf diesem Schild steht. Und darum gehen sie halt davon aus, es war hier die Mumie von die Alien-Leiche von Roswell. Und das hat dann nur 48 Stunden gedauert, bis irgend so ein Skeptiker-Club irgendeine Software darüber gejagt hat und das sichtbar gemacht hat, was auf dem Zettel stand. Und da stand halt drauf, das ist hier eine getrocknete Kindermumie aus Peru mit einer Missbildung. Also es war ein unglaublicher Schuss in den Ofen, also absoluter Schuss in den Ofen, absolut zerstörerisch für den Ruf, sollte man meinen. Aber gut, aber das hin, aber Jaime Maussan genießt offenbar großes Ansehen. Er hat ja nicht nur das gemacht, er hat ja auch viele andere Sachen gemacht. Ich will nichts Böses über Jaime Maussan sagen. Ich mag ihn. Er ist eben auch an diesen Themen dran und hat viele, viele Sachen gemacht und hat die Aufmerksamkeit für das Thema auf jeden Fall eröffnet. Es soll übrigens eine neue Anhörung geben im mexikanischen Kongress und das hat Jaime Maussan hier vor kurzem gesagt, das ist auch ganz taufrisch, und zwar am 7. November wird es eine weitere Anhörung geben im mexikanischen Kongress und es sind schon irgendwelche Überraschungen angekündigt. Aber der Grund, warum wir jetzt mal, um das mal mit diesen Mumien abzuschließen, warum wir darüber reden müssen, über diese Anhörung, ist ja, dass ich nämlich den Eindruck habe, die Alien, die Mumien-Alien-Geschichte hat ja völlig überschattet, was während dieser großen Anhörung, die ja immerhin 3 Stunden ging, noch alles besprochen worden ist. Da wurden ja, ich meine, wer da alles dabei war, da waren ja da waren Experte aus Frankreich von der GEPON dabei, da war Ryan Graves dabei von der US-Marine, da war Robert Salas dabei, da war ein japanischer Abgeordneter dabei, der darüber berichtet hat, wie sie das in ihrem Parlament machen. Es waren mexikanische Piloten und Fluglotsen dabei. Es war Andreas Perez Simondini aus Argentinien dabei, die auch so eine Vereinigung hat. Die haben dort wirklich, was dabei eigentlich, der eigentliche rote Faden, der bei dieser Konferenz besprochen worden ist, von all diesen Leuten und der durch die Alien-Geschichte völlig nach hinten runtergefallen ist, ist folgender. Diese ganzen Leute sagen, egal wo wir hingucken, in Frankreich, in Japan, in Argentinien, in Peru, in Mexiko, sonst wo, in USA, überall ist dieses Phänomen von Bedeutung für die Flugsicherheit und stellt eine große Gefahr dar und wir brauchen eine Destigmatisierung des Themas und wir brauchen Meldeverfahren und Mexiko soll vorangehen, das wurde immer wieder betont, Mexiko soll vorangehen, soll Pionier werden in der Akzeptanz dieses nichtmenschlichen Phänomens, das sich in unserer Atmosphäre rumtreibt und soll über Änderungen des mexikanischen Luftfahrtgesetzes nachdenken und soll ein Meldeverfahren einrichten, parallel zu dem, was die Amerikaner haben. Also das ist jetzt das Interessante. Ich meine, Andrea Perez Simondini hat darüber geredet, dass sie eine Vereinigung von Piloten gegründet hat, die sie ist nicht die Leiterin, sondern sie ist eine Mitgründerin, geleitet wird das von einem langjährigen Berufspiloten, der selber 16.000 Flugstunden Erfahrung hat. Und dort sind lauter Fluglotsen und Piloten drin und diese Vereinigung, die aus Argentinien kommt, die heißt America Latina para Espacio Seguro, para el Espacio Seguro, also Lateinamerika für den sicheren Luftraum.
Ryan Graves, oder?
Genau, von Ryan Graves ist es ja Americans for Safe Aerospace oder so, ja. Mhm. Und sie hat also ganz klar dargestellt, dass es hunderte Berichte gibt in Lateinamerika und zwar richtig besorgniserregende Berichte auch, über die man sich ernsthaft mal unterhalten muss. Und sie war nicht die Einzige. Es gibt auch noch einen Julio Darwish, der hat ebenfalls eine Vereinigung von Piloten und Fluglotsen in Mexiko gegründet. Die heißt Vector Desconocido, der unbekannte Vektor. Und sie sind sich alle einig darüber, alle Berufspiloten, die sich da engagieren, sind sich alle einig, das ist ein reales Phänomen und wir brauchen dazu ein Meldeverfahren, so wie die Amerikaner das auch machen. Also so, ne? Und ich möchte dazu sagen, ich habe für unsere Abonnenten ganze dreistündige Ding mir angeguckt. Ich habe mich gefragt, wie kann man das jetzt irgendwie so runterbrechen, dass die Leute sich das überhaupt angucken, dass sie in Deutschland, im deutschsprachigen Raum überhaupt Notiz nehmen davon, was da besprochen worden ist. Dachte mir, das bringt nichts, 3 Stunden zu machen. Versuchst du, die wichtigsten Aussagen zusammenzuschneiden. Es ist immerhin noch über 1 Stunde rausgekommen, die ich da komplett gedolmetscht habe. Ich habe jeden Einzelnen, der dort aufgetreten ist, mit den Kernaussagen reingenommen und ich habe auch mich vor allem auf die konzentriert, die wir noch nicht kennen. Also von Robert Salas und wie das mit seiner Atomrakete war, da habe ich nur einen kurzen Teil auch mit Ryan Graves. Das wissen wir ja alles schon, aber was eben was die Mexikaner gesagt haben, was Andrea Perez Simondini aus Argentinien gesagt hat und was die Fluglotsen und Piloten gesagt haben und der aus Frankreich, das fand ich eben viel wichtiger. Und all das gibt's also in voller Länge für unsere Abonnenten auf ExoMagazin.tv als Bonusmaterial zu dieser Sendung sozusagen. Ich möchte aber nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen und zwar eine Aussage von einem Fluglotsen, der seit 48 Jahren Fluglotse ist und selber bei mehreren schwerwiegenden UFO-Zwischenfällen dabei war, was der dort gesagt hat, damit man mal so einen Eindruck bekommt, wie wichtig das eigentlich war, was die dort im mexikanischen Kongress besprochen haben. Enrique Colbeck Vergara, bitteschön.
Guten Tag, mein Name ist Enrico Colbeck Vergara. Ich bin Verkehrspilot und Fluglotse. Ich arbeite als Fluglotse auf dem Flughafen Benito Juarez in Mexiko-Stadt. Und ich bin seit 48 Jahren Fluglotse und habe an mehr als 10 Flughäfen in der Mexikanischen Republik gearbeitet. Ich bin hier, um die gefährliche Existenz dieses Phänomens zu bezeugen, das weder ein Mythos ist, noch eine Legende oder eine erfundene Geschichte. Es ist eine Tatsache, die die sehr hohe Verantwortung und Leistung meines Berufes stark beeinträchtigt. Der Fall von Morelia, der sich am 20. Oktober 2002 ereignete. In diesem Fall, da gab es eine rechtswidrige Beeinträchtigung. Es handelt sich um ein bundesstaatliches Delikt, das am Anfang der Start- und Landebahnen, in diesem Fall der Startbahn 23, auftrat und verhindert hat, dass ein Flugzeug, eine Boeing 727, starten konnte. Zu dieser Zeit bemerkten die Piloten und der Fluglotse, dass am Beginn der Landebahn sehr große metallisch aussehende Objekte mit einem Durchmesser von mehr oder weniger 20 Metern auftauchten, die sich langsam auf- und abbewegten. Und es waren nicht nur ein Objekt, sondern es waren 15 oder 20 und das Flugzeug konnte natürlich nicht abheben. Und das führte zu einem ernsten Problem. Die Behörden schickten die Luftverteidigung hoch. Es gab Zeugenaussagen von den CAE-Kollegen, den Feuerwehrleuten, die sich in der Nähe der Spitze dieses Flugzeugs befanden. Und die Leute haben sie gesehen, besonders gut, und es wurde ein Bericht darüber verfasst. Ein Flugzeug wurde 15 Minuten lang am Abheben gehindert. Der Form nach ist dies ein Vergehen. Es war natürlich eine Vorsichtsmaßnahme. Alle Beteiligten wurden darauf aufmerksam gemacht. Und als die Leute im Kontrollturm diese Objekte aus den Augen verloren, wurde dem Flugzeug schließlich gestattet zu starten. Ich arbeitete damals im Kontrollzentrum und trat in die Nachmittagsschicht ein und ein Kollege empfing das Flugzeug im Kontrollzentrum mit einem sehr nervösen und verängstigten Piloten. Er sagte, dass er in diesem Moment fast mit einigen Objekten kollidiert wäre. Das ist ein weiterer sehr ernster Fall in Mexiko. Und das ist ein weiterer Fall, an dem ich die Gelegenheit hatte, zu helfen. Man hatte mich gebeten, meine Meinung zu äußern und eine Untersuchung darüber anzustellen, wie der Flugverkehr durch dieses Phänomen und durch die Verteidigung beeinflusst wurde. Es handelte sich um den Fall von Campeche, der gerade erwähnt wurde, und zwar ging es da um eine Patrouille der mexikanischen Luftwaffe, die eine Operation durchführte, um den Drogenhandel und geheime Landebahnen aufzuspüren. Diese Leute hatten eine ziemlich ausgeklügelte Ausrüstung an Bord, die Radarerkennung und eine Ausrüstung namens FLIR, die es ihnen ermöglicht, per Infrarot die erzeugte Wärmestrahlung zu erfassen, um herauszufinden, was es ist. Denn es gab keinen Sichtkontakt mit diesen Fluggeräten. Dieses Phänomen zog also über den Golf, bewegte sich nach Osten und fing das Flugzeug ab, umkreiste das Flugzeug und verließ es schließlich. Was Sie gerade gesehen haben, ist ein Teil der Aufzeichnung, die dauert etwa 30 Minuten. Aber das hat die Besatzung dort in Gefahr gebracht. Und wir wissen nicht, wie dieses Phänomen reagiert. Und da liegt die Gefahr. Ich möchte Ihnen also nur sagen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Ich schätze es sehr, dass diese Gelegenheit für die Menschen im Allgemeinen gegeben wird, aber natürlich auch für Teile der Regierung, die daran beteiligt sind. Denn das sind sie. Sie sind in die Sache verwickelt und sie befassen sich ernsthaft damit. Und ich meine Ernsthaftigkeit auf der höchsten Ebene, um Piloten und Fluglotsen und allen anderen Beteiligten zu helfen, damit sie die Macht und die Möglichkeiten haben, um das Phänomen entweder zu vermeiden oder damit zu leben. So wie wir es ja auch mit den Meteoren tun, die in unserem Land, in unserer Atmosphäre auftreten.
meteoros que ocurren en nuestro país, en nuestra atmósfera.
Denn wenn ein Fluglots oder ein Pilot in eine Notlage gerät, dann weiß er nicht, wie er reagieren soll und auch nicht, was er tun soll, wem er Bericht erstatten soll und was zu tun ist. Und das ist sehr ernst.
Que seguir, a quien reportar y además qué hacer.
Ja, soweit Enrique Colbert-Bergara. Und da sieht man mal, was es dort wirklich für krasse Zwischenfälle gegeben hat. Und ich kann euch versichern, kann dir auch versichern, Dirk, das ist jetzt ein Mann, der da was gesagt hat. Solche Zwischenfälle gibt es da offenbar ständig in Lateinamerika. Hunderte Berichte soll es dazu geben. Und ich weiß ja auch in Spanien zum Beispiel, ich habe mit einem Kollegen gesprochen aus Spanien, Miguel Pedrero, dazu werden wir später noch kommen, der hat ja auch krasse UFO-Zwischenfälle über spanischen Militärbasen dokumentiert. Also in Deutschland, wenn es in Deutschland nur einen Fall gäbe, wo UFOs über einem Bundeswehrstützpunkt schweben, dann wäre das eine Sensation. Und der hat in Spanien hat der gleich mal 5 solche Fälle vorgestellt und hat dazu die Augenzeugen interviewt und hat teilweise sogar Geheimdokumente gezeigt, die nie veröffentlicht worden sind vom spanischen Militär. Also sensationell, dazu kommen wir dann später im Verlauf der Sendung. Aber da sehen wir mal, ich meine, für mich ist der springende Punkt dieser ganzen Anhörung in Mexiko gewesen, Mexiko ist drauf und dran, sich als so eine Art Pionier in dieser ganzen UFO-Thematik zu positionieren und scheint viel weniger von Geheimhaltungsinteressen getrieben zu sein als die Amerikaner. Und vor diesem Hintergrund muss ich mich fragen, ob Jaime Maussan dieser Veranstaltung mit der Präsentation seiner Alien-Mumien oder was auch immer nicht einen Bärendienst erwiesen hat. Oder anders gesagt, welchen Zweck diente das eigentlich mit diesen Alien-Mumien-Leichen? Warum hat er das gemacht?
Also du brauchst dich nicht fragen, ob er der Veranstaltung einen Bärendienst erwiesen hat. Er hat es. Wir wissen es nicht. Deswegen war auch eine Frage, du kennst ihn ja, also sozusagen, wie er einzuordnen ist. Was ich aber wirklich extrem wichtig finde, und wenn man jetzt diese ganzen Sachen einzeln durchgeht, also die UFO-Zwischenfälle, die der Pilot und Fluglots, also ein Verkehrspilot, ich erinnere nochmal dran, es gibt oberhalb Berufspilot, hatte ich mal gehabt, das ist sozusagen die mittlere Stufe, und dann gibt es den Verkehrsluftfahrzeugführer, ja, das ist die dann die großen Jets fliegen können, und der war Fluglotse und Verkehrsflieger. Also das ist sozusagen in Personalunion auch noch, ist schon eine heftige Sache. Die Geschichten, die er erzählt, sind noch heftiger. Und was mich am meisten interessiert, ist, wenn man die Übersicht behalten will bei diesem Thema, dann sollte man sich jetzt angucken, was wir in den USA sehen, ist, dass der Geist aus der Flasche ist und dass dort, ich sehe das so, es gibt Leute, die wollen, dass das weitergeht, aber das Interesse des Staates ist nicht, dass die Bevölkerung erfährt, welche sozusagen eine wissenschaftliche Vorgehensweise, das war es noch nie, sondern es wird eingegliedert wieder in den Sicherheitsapparat. Das heißt, wer darf wie viel wissen, wie viel kann man sagen, wie sinnvoll ist es davon, was zu erzählen. Wir sind immer in so einer Sklavenhalter, Sklavenarbeitersituation, dass man nicht die Leute, die sagen, wir müssen veröffentlichen, wie Ralf Blumenthal, der so argumentiert, die reden davon, dass wir ein Recht darauf haben, aber diese Leute kümmern sich gar nicht darum, ob man Rechte hat, sowas zu erfahren. Und das ist, USA ist also das Abschotten der Informationen wieder, was dort stattfindet. Nicht von allen, ich sage das nicht, aber sozusagen, es gibt die in diesen Regierungsstellen, das, was wir sehen mit den Daten sammeln, wir brauchen bessere Daten und sowas, das alles in die Richtung, wir wissen ja schon viel mehr, da kommen wir ja noch dazu. Und die Südamerikaner sind jetzt so eine Art Konkurrenz, würde ich das nennen. Und das wäre sehr gut. Ich fände das begrüßenswert, wenn es mindestens 2, besser 3 oder 4 solcher Stationen gibt, damit man die Möglichkeit, also Anlaufstation, dass man da hingehen kann, weil die Südamerikaner haben doch im Laufe ihrer Geschichte, was ich von dir ja weiß, sind die eigentlich am offensten umgegangen mit der Thematik.
Ja, also, vor allem Roni Vernet war auch im mexikanischen Kongress, und Roni Vernet habe ich auch komplett drin in der Zusammenfassung auf Deutsch für unsere Abonnenten auf Exomagazin TV, weil der wirklich einen total krassen Abriss gegeben hat über das, was in Brasilien alles so passiert ist, seit den ersten Fällen in den 1940er Jahren, wo dann schon das brasilianische Militär eingerückt ist und so. Also da hat man, da sieht man, dass die ein, dass es da unglaublich viele Fälle gibt und das Militär sehr, sehr, sehr viel zu wissen scheint und dass die auch sehr viel offener damit umgehen, als es in Amerika der Fall ist. Deswegen hoffe ich sehr, dass die da mal was sagen. Ich meine, Brasilien ist natürlich auch ein wichtiger Mitspieler in der BRICS-Geschichte. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich ein Ding, wenn jetzt BRICS sagt, hört mal, ja, ja, Jungs, die da im Westen, die haben die Five Eyes Geheimdienstallianz, diesen supranationalen Geheimdienst, der eigentlich alles machen kann, was er will, und die machen offenbar diese Bergungs- und Dingsbums-Programme. Vielleicht sollten wir in unserem BRICS-Club auch sowas einführen, Leute. Lasst mal zeigen, was habt ihr hier so? Die Chinesen dürften ja einiges wissen, die Russen dürften einiges wissen. Mhm. Und was mit Südafrika ist, weiß ich nicht. Aber in Brasilien ist es jedenfalls so, dass die ganz, ganz viel dazu wissen. Und es ist kaum etwas, also es gibt noch viele Akten, die noch nicht dazu veröffentlicht sind.
Argentinien will ja auch bei BRICS mit rein, unter anderem.
Ja, das wäre doch super. Das brauchen also wir jetzt eigentlich. Ja.
Das ist das Prinzip, das konkurrenzbelebte Geschäft. Das wäre jetzt die Sache. Es wäre ein Segen für dieses Thema, wenn es dort angefasst würde. Und ich hätte zu diesen Ländern genau... Also das heißt Mexiko, Argentinien, auch Chile in gewisser Weise. Ja, doch Chile und Brasilien hätte ich doch wirklich ein Vertrauen, dass dort einfach aus der was von dem, was wir wissen. Also ich meine allein die Ubatuba-Geschichte, ja, die du erzählst. Ja. Oder naja. Das sind alles Dinge, wo man sagen kann, die haben ein sozusagen die Aktenlage zeigt, die Leute, die reden mehr. Die reden mehr, die sind schneller bereit, das ist besser. Was ich auch interessant fand, war in Mexiko, Japan, die ja auch, der erzählte, im Grunde genommen hätte der aus Deutschland sein können, der japanische Abgeordnete. Das ist, fand ich frappierend, dass also die zwei großen Verlierermächte des Zweiten Weltkriegs, dass es dort zum guten Ton gehört, dass es über UFOs zu reden eben nicht zum guten Ton gehört. Also damit kann man
ja,
sich nur...
Ja, Sie haben ja, er hat ja auch erwähnt, der Yoshiharu Asakawa heißt der Abgeordnete aus dem japanischen Parlament, den wir hier gerade mal auf dem Bildschirm sehen. Der hat ja auch erwähnt, dass Japan eine Zusammenarbeit hat mit den USA, was die Sicherheit des Landes angeht. Also die arbeiten in Verteidigungssachen eng zusammen. Und Deutschland ja auch. Ja, also dann vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das dort so tabu ist, warum das in Deutschland so tabu ist. Dass es eben sozusagen Informationstransfer Richtung USA gibt dort. Das, also ich... Also wie gesagt, liebe BRICS-Leute, macht mal was mit UFOs, wir fänden das super geil. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar ein Thema, das nur am Rande mit UFOs zu tun hat, aber es bewegt mich doch. Denn es gab ja in Deutschland eine Beratungsstelle für Menschen, die Geistererscheinungen oder paranormale oder Spukphänomene erlebt haben. Und die konnten sich dorthin wenden, vertrauensvoll an Experten, die sich richtig damit auskennen, die das nicht abschreiben als Halluzination oder irgendwas, sondern die genau wissen, die das seit Jahrzehnten untersuchen, erforschen und die genau wissen, um wie sie den Leuten helfen können. Und geleitet wurde diese parapsychologische Beratungsstelle von Dr. Walter von Ducadou, ein Psychologe und ein Physiker, der auch seine Doktorarbeit über solche Phänomene geschrieben hat, also eine davon und der anderen hatte dann vertieft, hat eine ganze Theorie dazu entwickelt, also ich war auch gerade auf einem Workshop der parapsychologischen, der Gesellschaft der wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung von Parapsychologie oder so heißt das, WGFP. Wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung von Parapsychologie. Ja, also jedenfalls, das sind lauter Experten, die sitzen da, die vergleichen Statistiken und statistische Signifikanz und so. Das ist das, womit die sich beschäftigen. Also die sind keine Geisterjäger, wie man sich das vorstellt, sondern das sind richtige Forscher, richtige Wissenschaftler. So, und diese Beratungsstelle wurde jahrzehntelang vom Land Baden-Württemberg gefördert. Und plötzlich wurde sie nicht mehr gefördert und es wurde ihm vorgeworfen, er hätte, also es kamen plötzlich irgendwelche Anzeigen, er hat plötzlich Stress bekommen mit der Regierung, das Ganze auch wegen Rufschädigung und so, dann alle möglichen Sachen und dann musste er sogar schließlich, sollte er sogar Fördergelder, die bereits bewilligt worden sind, aus einem Zeitraum von vielen Jahren, zurückzahlen, was auf einen Betrag von 1/4 Million gekommen wäre, was er natürlich gar nicht hatte. Und dagegen hat er geklagt und wir haben haben damals ein Interview gemacht. Und wie es sich rausgestellt hat, aber das kommen wir dann dazu später noch dazu. Jedenfalls ist jetzt also das Urteil ergangen in diesem Rechtsstreit gegen Walter von Lugadou und
er hat geklagt,
weil er kann die Viertelmillionen nicht zurückzahlen. Er hat das ja ausgegeben für sein Personal im Laufe der Jahre. Und jetzt ist also das Urteil ergangen und ich habe ihn mal gefragt, den Herrn von Lugadou, wie es ausgegangen ist. Und da gucken wir mal rein. Bitteschön. Wie sieht's aus? Wie ist die Sache ausgegangen? Müssen Sie ins Gefängnis?
Nein, überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Also zunächst mal war das ja nur eine reine Verwaltungssache. Es wurde gesagt, wir hätten nur Sektenberatung machen dürfen, obwohl die ganze Geschichte ja von Anfang an, also übrigens die Beratungsstelle wurde 1988, Ende des Jahres 88 gegründet und erst ab 1991, dann 93 vom Land finanziell unterstützt. Das Geld hat eigentlich fast nie ausgereicht, aber wir haben gut damit gearbeitet und natürlich war immer klar, was ich mache, nämlich parapsychologische Beratung. Denn Sektenberatung gibt es ja relativ viele und ich wollte da auch gar nicht jetzt den Leuten irgendwie sozusagen ins Gärtchen spucken. Die können das ja viel besser. Natürlich haben wir auch, wenn Menschen angerufen hatten wegen Sektenproblemen, natürlich auch die beraten. Und es waren vielleicht so 2%. Und ich hatte auch extra Fachkräfte dafür eingestellt. Also das war überhaupt kein Problem und es ging auch alles gut. Bis eben im Jahr 2018 da eine Umstellung erfolgte, wo dann plötzlich diese interministerielle Arbeitsgruppe, die das eigentlich, wo wir untergebracht waren, dann verlegt wurde. Und da kam dann jemand daher und hat eben gesagt, nein, das dürfen wir alles nicht machen. Und da habe ich mich natürlich gewehrt, weil das öffentlich gesagt wurde. Ich hätte praktisch den Mittelzweck entfremdet. Und das hat dann dazu geführt, dass ich da gleich mal einen Strafantrag, also angezeigt wurde wegen übler Nachrede. Das wurde natürlich gleich eingestellt, aber es ging dann so weiter, also mit den Vorwürfen und ich wurde ständig behelligt. Dann kam eine Anzeige. Ich habe mich natürlich dann bemüht, die Beratungsstelle weiter gefördert zu kriegen, habe an den Landtag geschrieben und so weiter. Und da habe ich halt auch reingeschrieben, dass es ja eigentlich ursprünglich ein Landtagsbeschluss war und es mir nicht so einfach ändern kann. Und dann bekam ich dann gleich wieder eine Anzeige, weil ich angeblich Leute aufgehetzt hätte, die Beamten im Ministerium zu bedrohen, was absurd ist. Wir haben halt einfach eine Pressekampagne gemacht und diese Einstellung der Förderung an die Presse gegeben. Da gab es natürlich sicher auch ein paar Leserbriefe, die nicht so toll waren, aber da kann ich ja nichts dafür. Ja, aber dann ging es noch weiter. Dann wurde ich weiter beschuldigt, falsche Verdächtigungen ausgesprochen zu haben gegen Beamte. Aber das hing einfach nur damit zusammen, dass ich natürlich beschwert habe, dass da einiges nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und diese Verfahren wurden alle entweder gleich oder nach einiger Zeit eingestellt. Und dann kam schließlich sozusagen der Vorwurf, ich hätte das Land betrogen. Und zwar deswegen, weil ich irgendwelche Unterlagen verheimlicht hätte. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Und das war dann eigentlich eine Sache, die ziemlich lang ging. Und in der Zwischenzeit mussten eine Klage beim Verwaltungsgericht abgeben gegen diese Rückforderung. Und das hat halt so lange gedauert, weil die Verwaltungsgerichte sind natürlich überfordert. Aber wir haben dann also in allen Punkten, wirklich in allen Punkten Recht bekommen. Und es war auch tatsächlich so, dass die Akten nicht vollständig waren. Alles, was sozusagen gezeigt hat, dass wir da überhaupt nichts verheimlicht haben, das war eben nicht in den Akten und das hat natürlich dem Gericht wohl auch nicht gefallen Und deswegen ist natürlich das Gerichtsurteil vollkommen klar ausgegangen. Das war alles ungerechtfertigt. Also diese Rückforderungen waren ungerechtfertigt und natürlich dann diese Strafanzeigen gegen mich waren ebenfalls ungerechtfertigt. Und ich habe gerade heute den Bescheid bekommen, dass alles eingestellt wurde. Also soweit ist es sehr unangenehm gewesen. Aber was natürlich schlimm war, dass diese Geschichte, ich weiß nicht von wem, an die Presse durchgestochen wurde. Und da wurde ich dann zum Beispiel im Fokus, man sagt ja, geframed, also so dargestellt, als sei ich ein Betrüger. Und es hat dazu geführt, dass ich sogar ausgeladen wurde von bereits gebuchten Vorträgen, die ich an uns halten sollte. Und obendrein noch von irgendwelchen Spinnern sogar, die haben dann Erpressungsversuche gemacht, also wollten Geld von mir und solche Sachen. Das ist natürlich sehr unangenehm und es hat mich jetzt 3 Lebensjahre gekostet und das ist natürlich total kontraproduktiv. Aber wir machen weiter.
Ja, soweit erstmal Walter von Ducadou und das gesamte Interview, das werden wir auch als Bonusmaterial zu dieser Sendung hinten reinstellen für alle Abonnenten auf Exomagazin TV, die sich das angucken wollen. Aber was sagst denn du dazu eigentlich, Dirk? Das sieht ja für mich eigentlich aus wie so eine Art Hexenjagd, oder? Also auf mich scheint es so, mir scheint es so mir erscheint es so, dass das, was er dort erforscht hat und was er herausgefunden hat, irgendwie nicht zu dem Zeitgeist der Regierung passt und dass die den deswegen verschwinden lassen und zum Schweigen bringen wollen. Das ist meine persönliche Meinung. Meinung, liebe Anwälte vom Land Baden-Württemberg.
Ich schließe mich an. Ich möchte auch ein bisschen Streit mit dem Land Baden-Württemberg haben. Ich habe das Urteil gelesen. Es ist eine große Klatsche für das Land Baden-Württemberg. Ducadou hat in allen Punkten recht bekommen. Das ist ein Verwaltungsgerichtsurteil. Da ist auch viel Verwaltungsrecht drin, was jetzt nicht extrem sexy ist. Also ob der richtige Adressat bei der Rückforderung angegeben wurde. Aber es hat eigentlich gar nichts gestimmt. Aber was interessant war für mich, war, es gab auch einen Artikel in Fokus, zu dem Ducadou eine Gegendarstellung geschrieben hat, die nicht abgedruckt wurde. Die war auch nicht gegendarstellungsfähig. Also seine Formulierung war nicht so, wie eine Gegendarstellung sein muss. Dazu möchte ich übrigens erwähnen, dass Björn Gschwendtner, weil diese Gegendarstellungen sind das stumpfeste Schwert, was es gibt, um sich dagegen zu wehren, der will eine Seite machen, gegendarstellung.de, wo solche Leute dann ihre Sicht darlegen können, weil die Artikel sind ja immer elaboriert und mit scharfer Feder, mit sozusagen dem Säbel oder dem Florett geschrieben und man kriegt einen kleinen so eine Art Essstäbchen, um sich dagegen zu wehren mit dieser Gegendarstellung. Das müsste man dringend mal ändern, damit Waffengleichheit hergestellt wird. Es gibt einen Artikel im Fokus und da wird Ducadou als zweifelhafte Person dargestellt. Also jemand, der eigentlich sich bereichert hat. Ich kann ja mal vorlesen. Und wer ist wieder dabei? Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, mit denen wir, Markus Fiedler und ich, in Wikipedia, Psiram, das ist diese Kiste, die von dort agiert und dafür sorgt, dass Leute ihre Existenz verlieren. Das war auch das Ansinnen hier bei Ducadou. Und die haben erstaunlich gute Verbindungen in die Medien rein. Bei Fokus war es dann so, wird zum Beispiel gezeigt, die Hand von Ducadou und dann ist die Unterschrift dazu Geisterhand. Hat Ducadou die Landesregierung betrogen? Fragezeichen.
Naja.
Er wird dargestellt als nicht ganz zurechnungsfähiger Mann, der sich gerne im Unklaren aufhält. Und hier heißt es denn, Bernd Harder hält wenig von diesen Theorien von Ducadou, der ich einen für der interessantesten Wissenschaftler überhaupt in diesem Bereich halte. Also auch durch seine Doppelqualifikation als Physiker und Psychologe. Und dann steht, für den Pressesprecher der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften bleibt Ducadou bewusst im Unklaren. Er sieht darin sogar eine Art Geschäftsmodell. Ist diese Verunklarung der Tatsache geschuldet, dass er sich weder mit den Esoterikern noch mit der Wissenschaft verderben will und er aus diesem Grund eine frei interpretierbare Mittelposition einnimmt? Also es ist eine Diskreditierung, die juristisch jetzt beendet worden ist. Er hat in vollem Umfang Recht bekommen. Und die Frage ist, was jetzt eigentlich passiert? Also er ist jetzt im Ruhestand. Man hat ihn, wie er geschrieben hat, 3 Jahre seines Lebens geklaut. Ne?
Was passiert ist, dass er jetzt wieder in die Vollen geht. Er macht natürlich mit seiner parapsychologischen Beratungsstelle weiter, auch ohne Fördergelder vom Land Baden-Württemberg. Und daran sieht man eben, dass dieser Mann sich nie bereichern wollte, sondern dass er seit Anfang an, schon seine Doktorarbeit war ja über diese Themen, dass er sich schon immer dafür interessiert hat. Und er ist wahrscheinlich weltweit einer der größten Experten für diese paranormalen Phänomene und hat eine ganze verallgemeinerte Quantentheorie und ein ganzes theoretischen Unterbau dazu, was er da sagt. Dieser Mann ist ein Goldstück unter den Forschern, die sich damit beschäftigen. Und er braucht natürlich trotzdem Geld. Deswegen möchte ich an der Stelle kurz nochmal den Hinweis machen, da er ja keine Fördergelder mehr kriegt, freut er sich über Spenden. Auf der Webseite der WGFP findet man also das Spendenkonto. Das lese ich mal kurz vor. Das ist DE34680501001002056124. Und BIC ist FRSPDE663x. Und das lese ich vor, weil wir diese Sendung ja auch als Podcast veröffentlichen. Genau, also den Link zu dieser Seite, wo man die Spendenkonto bekommt von der parapsychologischen Beratungsstelle, den werden wir natürlich auch einblenden. Und zum Schluss möchte ich ganz kurz noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die jetzt demnächst stattfinden wird. Ich bin nämlich, war ja die letzten zwei Wochenenden unterwegs am vergangenen Wochenende war ich in Bayern im Gasthof zur Alten Post in Regen, Ortsteil March. Der nächste Flughafen ist, das klingt auch so, anderthalb Stunden weg mit dem Auto. Man muss durch Wiesen und schöne, herrliche bayerische Landschaften fahren, um das dann irgendwann doch noch zu finden. Es ist ein Kulttreff sozusagen, wo ich jetzt einen UFO-Vortrag gehalten habe bei diesem Regentreff. Und die machen am 13. April 2024 auch wieder eine Veranstaltung. Und zwar ist sie diesmal ausschließlich den UFOs gewidmet. Heißt den Titel Wir sind nicht allein. Und ich bin dabei. Aber wer auch kommt, ist Marcel Polte, der Hypnosetherapeut, der sich mit Entführungen auseinandergesetzt hat. Oliver Gerschitz hält einen Vortrag über UFO-Abstürze. Das ist derjenige, der das alles organisiert. Und der hat auch früher selber sehr viel UFO-Forschung gemacht und da teilweise interessante Dokumente zutage geführt. Aber vor allem der Haupteck ist natürlich Roberto Pinotti, Italiens großer UFO-Forscher, der ja gerade jetzt wieder durch die Enthüllungen von David Grush ins Geräte gekommen ist, weil er schon vor über 10 Jahren darüber berichtet hat, dass Mussolini 1933 ein UFO geborgen haben soll. Und David Grush sagt ja, das ist dann in die USA verschifft worden. Also er wird, und er weiß, und ich weiß,
der Vatikan hängt mit drin, ne?
Der Vatikan also hängt mit drin. Ich habe Roberto Pinotti jetzt vor ein paar Wochen in Barcelona auf dem Kongress auch getroffen. Er hat tatsächlich einige neue Sachen. Also dieser Kongress dürfte sehr interessant werden am 13. April 2024. Und auf der Webseite regentreff.de findet man, kann man sich anmelden und die Teilnehmerzahl ist begrenzt, das muss ich sagen. Am besten ihr schlagt gleich zu, denn dort passen nicht viele Leute rein in diesen Gasthof. Ja, also auf jeden Fall ein kultiges kultiges Zusammensein, kommen auch immer interessante Leute. So, und damit sind wir am Schluss des öffentlichen Teils, was wir jetzt eigentlich noch besprechen müssen, die Sendung geht eigentlich jetzt erst richtig los, ist, die RAND Corporation hat ein interessantes Paper geschrieben über UFOs, und vielen Dank an Ralf an dieser Stelle für diesen unglaublich spannenden Tipp. Die haben dort nämlich mal die zivilen UFO-Forschungsdaten analysiert. Aber vor allem reden wir jetzt im weiteren Verlauf darüber, wie geht's eigentlich weiter mit der David Grush-Geschichte. Gibt's da was Neues? Hat sich was getan? Was wird sich tun? Wir reden dazu mit dem New York Times-Journalisten Ralf Blumenthal, der die David Grush-Story weltweit zuerst veröffentlicht hat, zusammen mit seinem
Hammer Interview. Also ein wirklich, also Kompliment, Robert, ja, das ist wirklich ein exzellentes Interview und es ist auch wirklich ein wirklich interessantes Interview. Es lohnt sich.
Dankeschön. Genau, mit ihm reden wir jetzt darüber, was wohl auch dahinter steckt, was hier wohl auf dem Spiel steht. Und wir reden über ein neues Buch, was erschienen ist von dem ehemaligen Leiter von ORSEP, James T. Lakatsky vom amerikanischen Militärgeheimdienst. Die haben ein neues Buch rausgebracht, haben Interviews gegeben und da hat's mich weggehauen. Also das Interview war der Hammer. Darüber reden wir und das Buch, ich bin noch am Lesen, es liegt hier irgendwo rum, ich habe es auch schon.
Du hast es schon.
Ich habe es gerade bestellt.
Ich habe gedacht, also das ist wirklich, glüht mir, als ich es gelesen habe, mir glühten die Ohren.
Und es deutet wirklich so vieles auf das hin, was auch Grush sagt, aber es scheint völlig unabhängig von Grush zu sein, was Lakatsky sagt. Die kennen sich nicht mal persönlich. Also das ist nicht ein Club, das ist wichtig zu erwähnen. Und wir reden, und das ist auch ein Highlight für mich, mit einem spanischen Kollegen von mir, ein ausgezeichneter Journalist, Miguel Pedrero. Der hat jede Menge Fälle gesammelt und fährt selber rum zu Augenzeugen, zu militärischen Augenzeugen in Spanien, die während der Ausübung ihres Dienstes über den spanischen Militärstützpunkten krasse UFO-Zwischenfälle erlebt haben. Und er hat nicht nur die Augenzeugen, er hat auch die Geheimdokumente dazu, die die spanische Öffentlichkeit nie gesehen hat, also die nie veröffentlicht worden sind vom spanischen Militär, und er veröffentlicht die. Also Hammer, was da passiert ist. In dem einen Fall scheint das UFO mit einem Lichtstrahl sogar dafür gesorgt zu haben, dass derjenige Militär, der ihm dort auf der Terrasse hinterhergerannt ist, nicht runterkippt von der Terrasse. Ja, also das UFO hat ihn gestoppt, damit er nicht runterfällt und stirbt. Hammergeschichte, darüber reden wir jetzt in Erstkontakt, aber nur für Abonnenten auf Exomagazin TV. Ihr wisst ja, wir müssen unser Geld irgendwie verdienen. Schaut mal vorbei, dort gibt's ganz viele Videos, wisst ihr schon. Hier ist auf YouTube erstmal Schluss, und wir sehen uns jetzt gleich wieder in Erstkontakt im Premium-Bereich auf Exomagazin TV. Bis gleich.